Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ja, es ist wieder soweit. Das Ende des Monats naht. Wir haben uns wieder zusammengefunden für eine News-Episode, in der wir die wichtigsten Meldungen der letzten 4 Wochen vorstellen. Und mit dabei sind heute der liebe Jonas und der liebe Michi. Hallo zusammen.
Ich grüße euch.
Hi Manu, hi Michi.
Ja, und wie immer haben wir auch neben der Podcast-Episode einen News-Artikel mit ganz vielen Meldungen zusammengefasst. Den findet ihr natürlich wie immer auf Permanent Banking auf der Website. Wir verlinken ihn euch in den Shownotes. Ja, und wir haben euch heute ein paar Themen mitgebracht und vor allem einen Deep Dive. Das ist die Regulatorik in den USA. Hier geht die SEC wirklich gegen einige neue Parteien vor. Es gibt ein Update zu den Verfahren gegen Coinbase und gegen Ripple, aber eben auch gegen DeFi geht nun die SEC vor. Sie hat nämlich Uniswap angeklagt und das diskutieren wir, was das für den Kryptosektor bedeutet. Aber wir haben natürlich auch noch weitere Themen, zum Beispiel ein Stablecoin Roundup, da ist einiges passiert. Einige deutsche Unternehmen starten mit Kryptoangeboten durch und natürlich auch weitere News rund um das Thema Krypto, aber auch Tokenized Deposits. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mit unserer neuen Rubrik am Anfang mit dem Marktupdate. Jonas, du hast da ein paar Themen zusammengetragen.
Gerne. Also ich denke, im letzten Monat oder in den letzten Wochen war auf jeden Fall das Bitcoin-Halving allgegenwärtig, wo ja der ganze Space drauf inklusive mir hingefiebert hat mit Livestreams mitten in der Nacht. Ich habe es tatsächlich nicht gepackt, ich habe gepennt, aber einige habe ich gehört und habe gesehen, haben sich zusammengefunden. Und da ist natürlich die Frage, was hat das Halving jetzt bedeutet? Was waren kurzfristig zumindest die Implikationen? Und erste Frage ist natürlich auch hinsichtlich Markt, wie hat der Preis reagiert? Und da muss man sagen, eigentlich kaum. Also wir stehen jetzt aktuell beim Preisniveau vor dem Halving. Also deswegen ziemlich unspektakulär, weder nach oben noch nach unten. Interessanterweise, und da haben wir ja auch in vorherigen Episoden drüber gesprochen, hat auch die Hashrate, also die Miner-Activity, eigentlich kaum reagiert. Also wenn man sich mal so vielleicht die aktuelle Hashrate mit dem Tag vor dem Halving vergleicht, dann war das wirklich nur ein absolut minimaler Rückgang, was auf ersten Blick natürlich schon ja recht überraschend ist, weil ja viele Experten auch erwartet haben, weniger Mining Reward, weniger Einkommen für die Miner. Das heißt, Leute scheinen Miner ab, viele gehen vielleicht out of business. Und das ist aber nicht passiert. Und das ist erstmal sehr überraschend, aber wenn man sich anguckt, warum, dann vielleicht doch gar nicht so überraschend. Denn was passiert ist, ist, dass die Transaktionsgebühren extrem, extrem stark gestiegen sind. Also der Block des Halvings, in diesem Block wurden tatsächlich 2,4 Millionen US-Dollar als Transaktionskosten eingesammelt. Also 2,4 Millionen. Das heißt, auch diese ersten Satz in diesem geschichtsträchtigen Block haben wir so eine Art Sammlerwert, wo eben einige Teilnehmer bereit waren, sehr, sehr hohe Gebühren zu zahlen. Und am Tag des Halving gab es eben einen absoluten Rekord bei den Transaktionsgebühren, also an einem Tag 80 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich bei Ethereum im gleichen Zeitraum 3 Millionen. Also wirklich ein extrem, extrem starker Anstieg, wo wir eben auch seit dem Halving sehen, dass die Fees eben nicht nur an diesen einen Tag, sondern auch insgesamt, auch wenn es ein bisschen wieder runterging, gestiegen sind. Also wir sind aktuell so auf einem 3- bis 5-fachen Niveau vor dem Halving. Das heißt, zusammengefasst ist es eben so, dass es sich für die Miner eben weiterhin extrem lohnt zu minen, weil die Fees einfach inzwischen so stark gestiegen sind, dass sie sogar diesen Mining Reward, outperformen hinsichtlich der Größe. Und das ist echt wirklich sehr, sehr interessant, weil dadurch eben letztendlich die Hashrate kaum reagiert hat und dadurch das System halt auch ähnlich sicher ist, sage ich mal, wie es das vor dem Halving war.
Ja, das war generell so ein Trend irgendwie im Bitcoin-Netzwerk, weg von der Fungibilität hin zur Nicht-Fungibilität, also respektive nicht weg vom einen hin zum anderen, aber die Nicht-Fungibilität kommt dazu. Es ist nämlich auch das Roots-Protokoll live gegangen und Stichwort Sammlerstück des ersten Blocks nach dem Halving. Diese Satz sind ja quasi auch nicht mehr im engsten Sinne fungibel zu anderen Satz, weil sie jetzt eben das allererste und teuerste Einheit sind nach dem Halving, zumindest für gewisse Communities da draußen, die jetzt Bitcoin nicht mehr nur als Wertspeicher sehen.
Ja, ist eben ein geschichtsträchtiger Block, ne? Also wie auch der erste Bitcoin-Block, wo man eben damals noch die Schlagzeile der Zeitung quasi reingeschrieben hat, ist es jetzt eben auch für einige anscheinend einiges wert gewesen, hier dabei zu sein. Und vielleicht noch ganz kurz ein Satz zu dem Runes-Protokoll, Michi, was du im Nebensatz angesprochen hast. Das ist eben auch der Grund oder der Hauptgrund, warum die Transaktionsgebühren gestiegen sind. Also da haben sich jetzt nicht Leute hingesetzt und sagen, okay, ich zahle jetzt irgendwie das 3-5-fache für meine Zahl, Zahlung, weil ich in dem Sinne will, dass sie durchgeht für meine grenzüberschreitende Zahlung, sondern es ist das Rules-Protokoll gelauncht. Das ist im Endeffekt ein Protokoll, was im Endeffekt einen effizienten Token-Standard auf Bitcoin bietet, um eben fungible Tokens auszugeben. Also wieder so eine Art Facilitator für, ich sage jetzt mal, DeFi auf Bitcoin. Da gab es ja in der Vergangenheit andere Protokolle wie BRC und ähnliches. Gehen wir jetzt nicht in die Tiefe, aber das ist eben ein neuer Standard, der das anscheinend auch effizienter hinbekommt und deswegen auch auf extrem großes Interesse gestoßen ist, was die Gebühren nach oben getrieben hat, was jetzt allerdings natürlich auch für, ich sag mal, die Real-Life-Use-Cases herausfordernd ist, ne? Weil jetzt halt einfach die Bitcoin-Transaktionsgebühren an sich viel teurer sind. Also wenn ich jetzt mein Geld verschicken will über Mainnet Bitcoin, kostet es halt einfach viel mehr als vorher und deswegen ist es auf der einen Seite gut, weil die Hashrate nicht runter ist, aber es stellt eben einige Parteien jetzt auch vor Herausforderungen, weil es einfach teurer ist, eine Bitcoin-Transaktion zu schicken oder zu tätigen.
Ein Caveat vielleicht noch von meiner Seite. Ich glaube, was wir da gesehen haben, war ein extremer Ausreißer. Ja, also das war bisher, wenn man sich das jetzt nochmal grafisch anguckt, was in den letzten Tagen passiert ist, da sind die Transaktionskosten ja schon wieder runtergekommen. Also es war sicherlich ein Ausreißer rund um das Halving. Also nochmal, das haben wir jetzt gar nicht benannt, aber das habt ihr ja sicherlich alle mitbekommen. Die Bitcoin Rewards sind von 6,25 auf 3,125 Bitcoin halbiert worden. Somit sind also jetzt weniger Bitcoins zu verdienen mit jedem gemeinten Block. Und da haben wir ja viel in den letzten Wochen drüber diskutiert, was mit den Transaktionsgebühren passieren könnte. Die sind massiv gestiegen, im Schnitt auf über $130. Die sind jetzt wieder runtergekommen. Aber durch dieses Runes-Protokoll ist einfach der Blockspace noch umkämpfter jetzt. Also es gibt mehr Use Cases, als einfach nur Bitcoin zu versenden. Und diese Transaktionen, die dann eben Tokens betreffen, über dieses Rune-Protokoll, die konkurrieren jetzt also um den Platz in einem Bitcoin-Block, der ja sehr begrenzt ist, für ganz normale Bitcoin-Transaktionen. Ja? Und dadurch kann man natürlich sagen, die Nachfrage nach Bitcoin-Space in einem Block ist gestiegen, was natürlich tendenziell auch zu steigenden Transaktionskosten führen kann. Das bleibt wahrscheinlich noch abzuwarten, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Man kann sagen, die Transaktionskosten sind massiv gestiegen, kommen jetzt langsam wieder runter, aber man wird mal abwarten müssen, denke ich, wo sich das entwickelt.
Wir bleiben auf jeden Fall dran für euch und gucken, wie sich das dann auch mittelfristig weiterentwickelt. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns weitergehen zum ersten Thema neben dem Markt-Update heute. Und zwar geht es erstmal wieder um Corporates, um Unternehmen, erstmal um deutsche Unternehmen, die sich weiter sehr stark rund um Krypto positionieren. Wir haben ja schon in einigen Episoden auch über den Krypto-Standort Deutschland gesprochen, wo wir ja eigentlich an sich recht bullish sind, wo wir sagen, die Regulatorik ist da. Wir haben einige sehr fähige, interessante Unternehmen hier. Und da gab es jetzt zwei Neuigkeiten, die aus meiner Sicht sehr, sehr interessant waren und auch sehr positiv für den deutschen Bitcoin und auch Crypto-Space allgemein. Zum einen war das die Landesbank Baden-Württemberg, die LBBW, hat ein Krypto-Angebot angekündigt. Das ist aus meiner Sicht deshalb auch so wichtig, weil die LBBW eben mit einer Bilanzsumme von 333 Milliarden Euro zu den Top 10 Banken in Deutschland gehört, auch 10.000 Beschäftigte hat, also ist wirklich jetzt keine kleine Bank, die von Kundenseite eben immer größeres Interesse an dem Thema Krypto gesehen hat und jetzt eben zusammen mit Bitpanda den Kryptohandel und die Kryptoverwahrung für Unternehmenskunden anbieten möchte. Privatkunden erstmal nicht, beziehungsweise dann später vermutlich. Und der Pilot soll eben in der zweiten Jahreshälfte 2024 gestartet werden, also jetzt auch wirklich recht zügig. Und ich finde es eben sehr spannend, dass hier Bitpanda wieder mitmischt, die ja zurzeit wirklich sehr oder so ein bisschen auf einer Welle zu reiten scheinen, nachdem sie jetzt auch in Partnerschaft mit Bayern München gemacht haben, auch immer mehr Partner rund um die Kryptoverwahrung. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin sehr bullish, was deutsche Banken und Krypto angeht. Ich stelle mal die steile Hypothese in den Raum, dass ich glaube, dass in 5 Jahren eigentlich jede deutsche Bank Kryptos anbieten wird. Für Omas, Eltern, jeden der Bevölkerungsschicht. Ich weiß nicht, würdet ihr das ähnlich einschätzen? Also, Schweigen, also nein.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, es hängt ja vom Risikoappetit der jeweiligen Bank ab. Was ich an der Meldung so interessant finde, ist, dass hier aus dem Sparkassenfinanzsektor in der Landesbank jetzt vorprescht und einfach eine Lösung startet. Ganz konkret für den Kauf von Kryptowährungen. Das war ja, wir haben ja da in den letzten Jahren immer wieder drüber diskutiert und berichtet, das war ja ein Hin und Her im Sparkassensektor. Ja? Also der DSGV hatte da ja mal eine Strategie das hatten wir berichtet, die Sparkassen, wie heißt der, S-Payment hatte auch mal eine Strategie, darüber hatten wir auch berichtet, aber bisher hat sich da anscheinend noch nicht so viel herauskristallisiert und jetzt geht aber die LPBW einfach voran. Also das finde ich eigentlich das Spannendste. Bei dem Sparkassenfinanzsektor ist es ja immer so, dass man eigentlich eine geeinte Strategie versucht zu fahren über alle Häuser hinweg. Aber ja, zurück zu deiner Frage, ich glaube, das hängt wirklich von dem Risikoappetit ab, vor allem, ob man das Privatkunden bereitstellen will. Hier, ich meine, LPBW ist eine Unternehmerbank, da geht es sicherlich erstmal um Unternehmen.
Genau, die zweite News aus Deutschland, aus meiner Sicht auch sehr relevant, wenngleich auch ein bisschen in einem anderen Fokus, ist nämlich, dass die DWS Anfang April Bitcoin und ETH ETCs an der deutschen Börse gelauncht hat. Ist aus meiner Sicht deshalb wichtig, auch hier DWS ein extrem großer Player mit knapp 900 Milliarden Euro Assets under Management, einer der bedeutendsten globalen Vermögensverwaltern. Aus meiner Sicht sicherlich auch ein Schritt, um so ein bisschen das Momentum aus den Bitcoin ETFs in den USA mit zu nutzen. Hier eben zwei ETCs gelauncht, X-Trackers in der strategischen Partnerschaft zusammen mit Galaxy Digital, mit denen die DWS ja schon länger zusammenarbeitet. Und das sind eben Produkte, die physisch, wenn man so möchte, gedeckt sind und die Performance von Bitcoin und ETH letztendlich tracken. Also das heißt, man kann da eben an der Wertentwicklung von Bitcoin und ETH partizipieren, ohne die jetzt über eine Custodial oder Non-Custodial Wallet zu halten. Also ähnlich, wie das eben bei ETFs der Fall ist. Wobei man hier eben ganz klar sagen muss, ist, dass es eben Unterschied gibt zwischen einem ETF und einem ETC. Also wir haben auch viele Fragen in unserer Community bekommen. Jetzt ist der Bitcoin-ETF in den USA da. Warum kann ich denn jetzt hier in Deutschland nicht handeln? Oder warum geben Player in Deutschland keine ETFs aus? Und das liegt tatsächlich daran, dass man erstmal in Deutschland eben nicht die Möglichkeit hat, einen ETF auszugeben für im Endeffekt nur ein Asset. Also es muss immer mehrere Assets beinhalten, beziehungsweise einen Index letztendlich abbilden. Und Auswege, wenn man so möchte, sind hier eben sogenannte ETPs. Haben wir auch schon öfter im Podcast drüber geredet, also Exchange Traded Products, wo eben ETCs, also Exchange Traded Commodities, eine Unterkategorie sind, die typischerweise Rohstoffe abbilden, aber eben auch Krypto als eine Art, ich sage jetzt halt mal, digitaler Rohstoff. Und auf die Art und Weise können eben institutionelle Investoren eben auch an der Wertentwicklung von Bitcoin und ETH jetzt partizipieren über die ETCs, ohne die jetzt eben direkt zu kaufen, sondern eher indirekt letztendlich. Und was ich sehr spannend fand, vielleicht hier als letzten Punkt noch, ist, dass die Gebühr aus meiner Sicht wirklich sehr kompetitiv ist. Also das sind 0,35% pro Jahr. Also ähnlich teuer wie zum Beispiel der BlackRock ETF in den USA. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich finde das ein sehr, sehr interessanten Schritt. Und dann natürlich auch Glückwunsch an Chorus Alex, der heute hier nicht dabei ist, und das ganze DWS-Team, das dann auch auf die Beine letztendlich gestellt zu haben.
Ja, Glückwunsch an Alex, und ich würde sagen, gutes Timing, frisch zusammen mit den Bitcoin-ETF-Launches und gerade rechtzeitig für die vermutete oder zumindest von mir erwartete große institutionelle Adoption. Ja, es braucht ja noch ein bisschen in den Gremien der institutionellen Investoren, bis man sich dann auch gegenüber ETFs respektive ETCs öffnet, aber wenn es dann in den kommenden Monaten passiert, wenn dann Pensionsfonds hoffentlich, höchstwahrscheinlich in größerem Maße in diese Produkte gehen, dann ist jetzt auch die DWS ready.
Dann zum Abschluss des Corporate-Blogs nochmal ein Blick ein bisschen andere Teile der Welt, nämlich nach Asien, um genau zu sein, nach Hongkong. Da gab es nämlich auch ein sehr, sehr spannendes Announcement rund um das Thema Tokenisierung oder rund um Real-World-Assets, RWAs, heutzutage ja ein sehr wichtiger Begriff. Und zwar hat die HSBC angekündigt, ein tokenisiertes Goldprodukt zu starten. HSBC, achtgrößte Bank der Welt, also ist auch kein kleiner Player in dem Space. Und hier hat sie eben das sogenannte HSBC oder den HSBC Gold Token angekündigt. Also eigentlich eine Art Stablecoin gedeckt mit physischem Gold. Also nicht wie wir es jetzt von E-Money Tokens in Europa kennen mit irgendwie Staatsanleihen oder Bank Deposits, sondern mit physischem Gold. Und dieses Goldprodukt soll eben jetzt den Privatkunden in Hongkong zugänglich gemacht werden, sei es über Online-Banking oder über die App, also über die, ich sage jetzt mal, konventionellen Kanäle. Und was hier aus meiner Sicht sehr interessant ist, ist, und warum man, denke ich, auch so Goldprodukte tokenisieren kann, sind letztendlich wirklich geringere Kosten. Also dieser HSBC Gold Token, ich habe mal in den AGBs nachgelesen, hat im Endeffekt nur die Kosten der Transaktionsdurchführung. Also da fällt keine Fee an, wie man es ja oft hat, wenn man jetzt ein Goldbörsenprodukt irgendwie launcht oder wenn man sich vielleicht bei der Sparkasse oder ähnlichen Gold kauft, hat man hohen Spread. Fällt tatsächlich nicht an. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil die Transaktionsdurchführung vermutlich sehr günstig ist, weil es einfach eine Private Permission Blockchain auch ist. Das heißt, es wird sicher ein extrem günstiges Produkt werden und ist natürlich dann auch deutlich leichter handelbar als bestehende Goldprodukte, sei es physische Goldbahn oder eben auch hier ETCs auf Gold, wo man eben gucken muss, dass die Börse gerade offen ist. Also ich verfolge das Thema schon, deswegen ist mir es auch so wichtig, schon seit Jahren und finde es extrem spannend, dass jetzt HSBC hier vorgeht, auch mit eben Blick darauf, dass Gold-Stablecoins an sich immer mehr an Interesse gewinnen. Also Tether Gold zum Beispiel knapp 600 Millionen Market Cap, Paxos Gold 500 Millionen. Alle beide jetzt in den Top 10 der globalen Stablecoins. Also das heißt, wir sehen hier eine Tendenz, dass es mehr dieser Produkte gibt. Und das finde ich wirklich sehr spannend zu sehen und bin gespannt auch, für welche DeFi-Use-Cases dann zukünftig vielleicht goldbesicherte Stablecoins verwendet werden, anstatt die Standard-Stablecoins in Anführungszeichen, die dann mit Bank Deposits und Government Bonds gedeckt sind.
Ja, das war auch eine der Nachrichten, die ich sehr gefeiert habe, denn es ist schön zu beobachten, dass wir jetzt im Tokenisierungs-Space, und ich weiß, ihr seid da ein bisschen kritischer, aber dass wir da jetzt so in diesem gehypten Tokenisierungsjahr 2024, in dem ja immer noch die These durch den Blockchain-Space geht, ja, dass das jetzt so das Katalysatorenjahr ist, in dem die klassischen Finanzakteure massiv da reingehen, und das ist halt ein weiterer, ja, nicht Beleg, aber Indikator, dass sich der Trend fortsetzt und Kryptowährungen nur einer der Blockchain-Anwendungsfälle sind und jetzt halt neben der Tokenisierung von Geld auch Vermögenswerte voranschreitend tokenisiert werden. Ich finde das stark.
Ja, also wirklich spannende Projekte rund um die Tokenisierung. 2024 wird aus meiner Sicht sicher ein Jahr der Tokenisierung werden, weil auch so viele Projekte, Prototypen jetzt schon gelauncht werden. Ich bin echt gespannt, mich jedes dann auch zu verfolgen, zu sehen, wie diese Projekte auch durchstarten. Wir haben ja auch viel über den BlackRock tokenisierten Geldmarktfonds gesprochen, der jetzt auch wirklich gute Traction bekommen hat in den ersten Tagen. Also wir bleiben da auf jeden Fall für euch dran. Gut, dann lasst uns als nächstes zum Crypto-Blog gehen. Michi, hier wieder einige News. Wie immer, magst du uns da mal durchführen, was du uns heute mitgebracht hast?
Genau, zwei haben es in die News-Episode geschafft, weil sie relevant und spannend so aus unserer Sicht genug sind, besprochen zu werden. Die erste davon ist, Jupiter kauft Ultimate. Wir hatten ja erst in der vergangenen Episode den geschätzten Peter Großkopf zu Gast, CTO und Co-Founder bei und von Unstoppable Finance, und deren Ultimate Wallet und das Entwicklungsteam für die Mobile-App wurden jetzt eben übernommen, und zwar von Jupiter, also dem führenden DEX-Aggregator auf Solana. Jupiter hat sich so zur Nummer 1 für den Handel auf Solana entwickelt und ja, wickelt regelmäßig ein Volumen von über 10 Milliarden Dollar pro Woche auf Solana ab. Und mit genau dieser Übernahme erweitert Jupiter jetzt sein Produktangebot um die Mobile-Funktionen, deswegen auch das Mobile-Team übernommen, und wird in Zukunft jetzt eine eigene Wallet auf den Markt bringen, deswegen die Übernahme der Ultimate Wallet. Ich finde das eigentlich von extern betrachtet einen guten Move, denn die Werte beider Unternehmen stimmen überein. Beide Produkte konzentrieren sich darauf, eine gute Nutzererfahrung und vor allem skalierbare, schnelle On-Chain-Handel auf Solana zu bieten. Und beide sind 100% selbstverwahrt und haben selbst niemals Zugriff auf die Gelder der Nutzer. Für die Ultimate-App-Nutzer unter euch, ja, die App wird jetzt in den kommenden Monaten eingestellt, konkret bis zum 22. Mai, also guten Monat noch, kann die Wallet noch genutzt werden. Danach können nur noch die Recovery Phrases abgerufen werden. Das Cloud Backup wird länger zugänglich bleiben.
Also konsequenter Schritt, glaube ich, ne? Vom Wallet-Betreiber hin zur Betreiber einer Bank, nicht nur das Frontend sozusagen zu stellen, sondern jetzt viel stärker die Technologie zu nutzen. Wir hatten da wirklich eine extrem spannende Episode. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall, und ich hoffe, das hat sich gelohnt, jetzt zu einem ganz guten Zeitpunkt die Wallet zu verkaufen.
Genau, die zweite News kommt aus der Richtung Ethereum, denn Eigenlayer startet zumindest teilweise im Ethereum Mainnet. Eigenlayer ist ein Ethereum Restaking-Protokoll und Teile dessen Funktionalität laufen jetzt wirklich nativ im Ethereum Mainnet. Warum besprechen wir das heute? Der Gesamtwert von Eigenlayer im Sinne eines Total Value Locked ist in den letzten Monaten auf über 13 Milliarden Dollar angestiegen, was es zumindest laut DeFi Llama zum zweitgrößten DeFi-Protokoll nach Lido macht. Also wenn da so ein Meilenstein in Ethereum passiert, dann sollten wir das zumindest zur Kenntnis nehmen. Kurz zum Mehrwert von Eigenlayer, was dahinter eigentlich steckt und warum das so viel Gelder aufsaugt. Also prinzipiell ist es immer so, dass in Ethereum der native Token Ether genutzt wird als Pfand, um das Protokoll zu besichern. Und Eigenlayer geht jetzt mit Restaking noch einen Schritt weiter, denn Restaking ermöglicht es, dass bereits für das Mainnet oder für das Netzwerk gestakte ETH, also auf Ethereum selbst gestaked, erneut verwendet werden können, um zusätzliche Sicherheit und Dienste auf aufbauenden Protokollen zu unterstützen, ohne dass diese gestakten ETH aus den primären Staking-Verträgen in der Ethereum-Blockchain entnommen werden müssen. Und das Stichwort war jetzt auf aufbauenden Protokollen, und bei Eigenlayer heißen diese aufbauenden Protokolle eben Actively Validated Services, und man kann gestakte ETH in diesen Actively Validated Services restaken. Genau, also so viel kurz zur Motivation von Eigenlayer. Wir wollen gar nicht technischer werden. Da könnt ihr zum Beispiel bei Bankless reinhören. Die sind sehr stark im Ethereum und im DeFi-Space unterwegs. Uns war es nur wichtig, diese Meldung bei euch auch zu platzieren, eben weil wir hier vom zweitgrößten DeFi-Protokoll nach Lido sprechen.
Ich finde es auch total interessant, weil diese ETH, die man staked, auf die hat man ja eigentlich keinen Zugriff mehr, die sind praktisch blockiert, und hier wird also dieses Vermögen weiter mobilisiert. Man kann damit etwas machen. Man kann sich das ja praktisch wie so ein Derivat vorstellen, wo man dann eben auf Basis der ETH, die gelockt sind, die man eigentlich nicht mehr verwenden kann, dann doch etwas Produktives noch mitmachen kann. Das erzeugt, glaube ich, auch neue Risiken. Das wird sich noch herausstellen, inwieweit das neue Projekte, neue Chancen in das Netzwerk bringt, aber natürlich eben auch, wie man mit diesen erneuten Risiken umgeht, dadurch, dass die ETH, die eigentlich weggesperrt sind, jetzt hier für andere Zwecke noch genutzt werden können. Sehr, sehr spannend, was da geschieht, und du hast es ja auch schon gesagt, der Erfolg ist auf jeden Fall groß. Zweitgrößte DeFi-Protokoll aktuell bereits nach ein paar Wochen.
Genau, jetzt haben sich noch manche gefragt, ja, was bedeutet es denn jetzt, im Mainnet live zu gehen? Also erstmal, dieser Go-Live war sehr stark erwartet worden, also eine der meist erwarteten Feature-Einführungen eigentlich im Ethereum-Ökosystem. Denn die Restaker, also die in Ethereum bereits gerestaked haben, können jetzt neue Dinge tun. Das erste ist, sie können ihr Restake-Guthaben nun auch an Betreiber von oder an Eigenlayer-Operators oder Betreiber delegieren, die dann ihre eigenen sogenannten Actively Validated Services, also diese aufbauenden Protokolle, überhalb von Ethereum betreiben. Und die Restaker in Ethereum können jetzt auch native Ether in diese Eigenlayer-Protokolle einzahlen. Bevor diesem Go-Live auf dem Mainnet war das so nicht möglich. Da gab es quasi nur technische Workarounds. Gut, dann schlage ich vor, ziehen wir wieder einen Schritt weiter zur Regulierung, unserem heutigen Deep Dive. Die SEC lässt nicht locker.
Genau, da hast du sehr schön eingeleitet, Michi. Ich meine, inzwischen sind wir ja fast schon Regulierungspodcast, so viele Regulierungsthemen wir, ich sage auch mal, gezwungenermaßen aufgreifen müssen, weil es einfach so viel zu berichten und erzählen gibt. Also SEC wirbelt weiter in den USA den Crypto-Space durcheinander. Wir hatten in der Vergangenheit bereits über viele rechtliche Fälle der SEC gesprochen gegen Anbieter wie Grayscale, Ripple, Coinbase, Kraken, you name it, sind sicherlich noch mehr dabei. Wird Manu später auch im Detail nochmal ein Update zu ein paar dieser Cases geben. Aber was eben bislang der Fall war, dass sich die Anklagen der SEC eigentlich immer auf CeFi-Player gerichtet haben. Also wirklich Player, wo eine Entität letztendlich ganz klar dahinter stand und eben dem CeFi-System angehörig war letztendlich, vor allem Kryptobörsen. Und jetzt fängt eben die SEC an, hier DeFi mal ein bisschen anzugreifen. Also um genau zu sein, ging es eben darum, dass man jetzt die dezentrale Börse Uniswap verklagen möchte. Worum geht es hier genau? Uniswap Labs hat am 10. April eine sogenannte Wells Notice erhalten. Wells Notice kennen die treuen Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer schon, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Kennen wir bereits von anderen, dann letztendlich Verfahren. Das ist typischerweise der letzte Schritt, bevor es zu einer formalen Klage kommt. Also so in der Art eine Nachricht von der SEC: Wir verklagen euch, außer ihr gebt uns in 30 Tagen Evidenz, die gegen die Klage sprechen. Typischerweise kommt dann nicht so viel Evidenz, weil man sich da ziemlich kampfbereit zeigt, so auch Uniswap. Und was ich halt jetzt interessant finde, ist, Uniswap an sich, also das Uniswap-Protokoll und die Governance, ist ja erstmal so aufgesetzt, dass das eigentlich eine DAO ist. Also das heißt, man fragt sich dann natürlich, wen will man da jetzt verklagen in so einem DeFi-Use-Case letztendlich. Und was die SEC eben jetzt macht, ist Uniswap Labs zu verklagen. Das heißt, was macht Uniswap Labs? Auf dem LinkedIn-Profil steht Creators of the Uniswap Protocol and Uniswap Interface. Also das heißt, die haben das Uniswap-Protokoll damals mitgebaut und bauen jetzt Produkte rund um das Uniswap-System letztendlich. Also eigentlich eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Tech-Provider oder die Development-Bude von Uniswap. Und das finde ich jetzt schon interessant, dass Uniswap Labs eben verklagt wird und eben jetzt nicht, ich sag mal so, das Uniswap-Protokoll selber, was natürlich rechtlich nicht leicht ist, weil es ist eine DAO. Es ist aber schon so, dass die Entscheidungen von den Uni-Token-Halters getroffen werden, nicht von Uniswap Labs. Also das ist ja schon so. Typischerweise verklagt man ja dann Leute oder Entities, die da wirklich Mitspracherecht haben und auch Eigentümer letztendlich sind. Das ist aber in dem Fall nicht so. Das heißt, eigentlich hat Uniswap Labs an sich da gar nicht viel zu melden, außer dass sie halt die Technologie letztendlich mal gebaut haben. Was aber auch wieder so ein bisschen ein Ansatz der SEC zeigt, und wir haben da jetzt auch gestern erst wieder eine Anklage gehört, wo eben ein Mixing, die im Endeffekt Entwickler hinter einem Mixing-Service jetzt auch im Endeffekt zur Rechenschaft gezogen werden, dass der SEC eigentlich so ein bisschen fast schon teilweise egal zu sein scheint, wer jetzt hier mitbestimmt, sondern da geht es darum, hast du das gebaut und das ist ein Service, der gegen irgendwas verstößt und deswegen verklage ich das. Also deswegen, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Fand ich das extrem interessant oder auch erschreckend, dass man jetzt eben dieses Scope immer weiter aufweitet, von wem man jetzt hier verklagt, und befürchte eben, dass jetzt diese, also bisher noch nicht verklagt, ist erst die Wells Notice, aber im nächsten Schritt verklagt, und befürchte, dass es da letztendlich auch noch weitere Unternehmen in dem DeFi-Bereich treffen könnte.
Ja, Jonas, ich bin erstmal bei dir. Mein Rechtsempfinden ist auch, dass weniger der Technologieanbieter, sondern eher halt die Organisation, die eigentliche Organisation oder die Emission von Tokens verantwortet, eher dann das Ziel sein sollte. Und vor allem spannend wäre jetzt, was sind denn die genauen Vorwürfe? Ja, ich habe es recherchiert, die sind meines Wissens nicht öffentlich, aber das wäre jetzt genau die Frage, die wir uns alle stellen. Was wird Ihnen denn eigentlich vorgeworfen, das Bereitstellen einer Technologie? Ich habe keine Intuition. Eine Vermutung ist, dass es halt um unregistrierte Wertpapiere geht. Aber es ist ja noch nicht mal abschließend geklärt in den USA, wie weitreichend das Mandat der SEC hier überhaupt ist. Ja. Also es ist irgendwie komisch.
Das hat Uniswap, also der Fakt, dass das auch einfach noch gar nicht klar ist, um was es geht, hat Uniswap aber dennoch nicht daran gehindert, oder die haben da schon Hinweise drauf gegeben, denn sie haben einen Blogbeitrag geschrieben, das hat sie also nicht daran gehindert, schon mal Stellungnahme zu nehmen zu dieser Wells Notice, und da könnte man ja erahnen, um was es gehen könnte. Also sie beziehen sich auf ihrem Blog auf drei Punkte. Einmal die Aufsichtsgewalt der SEC, dass es da also überhaupt noch nicht klar ist, ob die SEC für Sekundärmarktgeschäfte mit digitalen Assets überhaupt zuständig ist, weil das wurde eigentlich in diesem SEC Ripple Case klar, dass hier Sekundärmarktgeschäfte mit digitalen Vermögenswerten im Allgemeinen keine Investment Contracts darstellen. Und das ist also die Grundlage, dass dann die SEC überhaupt eine Aufsicht über solche Prozesse hat. Also da sagen sie schon mal grundsätzlich, unser Kerngeschäft, das ist ein Sekundärmarkt, dann noch ein dezentraler, da sollte die SEC eigentlich keine Aufsichtsgewalt haben über Sekundärmärkte im Digital Asset Space. Dann haben sie sich noch bezogen auf die Wertpapier-Broker-Definition. Da kam auch in dem Coinbase-Fall, kommen wir gleich nochmal drauf, auch zu, dass ein Wallet, also kein Broker-Service ist, und dass die Wertpapierbörse hier also von Uniswap ja dezentral organisiert wird, also dass das eigentlich auch nicht zutrifft. Und dann haben sie noch einen Hinweis gegeben, dass der Uni-Token möglicherweise eine Security sein könnte, aber dass also hier auch keine Definition eines Investment-Contracts vorliege, das heißt dadurch auch kein Wertpapier letzten Endes, oder dass Uni-Token kein Wertpapier ist. Und beziehen sich da auf diesen Howey-Test, dass es da also keine Hinweise gibt, dass das eine Security ist. Ist also nur ein Hinweis, dass das drei Bereiche sein könnten, um die es geht, weil sich eben Uniswap dazu schon äußert.
Und um das so ein bisschen zusammenzufassen, hat der CEO eben auf Twitter auch gepostet: I'm not surprised, just annoyed, disappointed and ready to fight. Also auch eine klare Kampfansage, ähnlich wie das ja bei Ripple und an Kraken und Coinbase auch war. Also ja, ist sicherlich ein Fall, der wird uns jetzt auch wieder jahrelang verfolgen, und auch hier wir bleiben für euch an dem Thema dran. Gut, Manu, jetzt gibt es natürlich auch von der SEC noch einige Updates zu den anderen Klagen. Ne? Gab ja, wie vorhin aufgezählt, einige. Führ uns da doch gerne nochmal durch, was es da für Updates jetzt letztendlich um diese ganzen Cases der SEC gab.
Ja, ich habe nochmal zwei kurze Updates mitgebracht, einmal zu Ripple und einmal zu Coinbase. Fangen wir mal mit Ripple an, vielleicht nochmal einen Rückblick. Da gab es einen Gerichtsprozess im Juli 2023 und dort wurde entschieden, dass die direkten Tokenverkäufe von Ripple an institutionelle Anleger, also die sogenannten institutionellen Verkäufe, Wertpapiergeschäfte darstellen. Ja. Die Verkäufe auf Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte hingegen aber nicht. Und das ist auch genau das, auf was ich mich gerade bezogen habe. Ja. Also die Sekundärmarktgeschäfte in digitalen Assets, das sollen keine Vermögenswerte sein. So, und die SEC hatte da auch Gründe aufgezeigt oder aufgelegt oder dargestellt. Die Käufe von institutionellen Verkäufern oder die Käufer von diesen Token im institutionellen Verkäufen, die konnten eben erwarten, dass Ripple die Gelder dazu verwendet, das Krypto-Ökosystem von Ripple zu verbessern und dadurch natürlich den Preis von XRP zu erhöhen. Auf dem Sekundärmarkt konnten die Käufer aber nicht unbedingt dasselbe erwarten, da sie als Käufer auf dem Sekundärmarkt eben nicht wussten, ob ihr Geld direkt an Ripple gehen würde. Das war also so mal kurz zusammengefasst das Outcome von dem Gerichtsprozess im Juli 2023. Und jetzt kommt aber eine erneute Anklage, und zwar in Höhe von 1,95 Milliarden US-Dollar, also wirklich gewaltig. Und die erneute Anklage ist, dass das Unternehmen laut der SEC den Verkauf der Kryptowährungen gesteigert hat, seit es von der Aufsichtsbehörde verklagt wurde und eben ganz konkret auch beabsichtigt, das Gesetz zu umgehen. Und dass das Unternehmen, also Ripple Labs, keine Verantwortung für seine Handlung übernommen habe, Erklärungen abzugeben, in denen es das Urteil der SEC Klage aus dem Juli als ja totalen Sieg interpretiert hat und dann aber auch den Rat von den Anwälten anscheinend ignoriert habe, den XRP-Token nicht weiter zu verkaufen, sondern ihn eben als Investment-Contract oder als Wertpapier zu klassifizieren. Ja. Und jetzt kommt also hier eine wirklich erhebliche Strafe. Die fordern also die Rückgabe der unrechtmäßig erzielten Gewinne, die Ripple durch seine Verstöße erzielt hat und wollen also das Verhalten von Ripple dadurch korrigieren, indem es entweder seine Verkäufe von dem Ripple, was also als Wertpapier gesehen wird, komplett einstellt oder eben ja, erforderliche Offenlegungen vornimmt. Ja, diese 1,95 Milliarden US-Dollar, das sind 880 knapp Millionen an Rückerstattungen, 190 oder fast 200 Millionen an Vorschusszinsen und dann nochmal knapp 880 Millionen an zivilrechtlichen Strafen. Ja, also großer Batzen Rückerstattungen von den Gewinnen, die Ripple wegen den Verkäufen eingestrichen hat und dann eben aber auch zivilrechtliche Strafen. 1,95 Milliarden, fast 2 Milliarden US-Dollar ist doch schon gewaltig. Das war jetzt nur eine Anklage und Ripple geht da sicherlich natürlich in die Verteidigung und wir werden da weiter drauf schauen, wie das weitergeht.
Und 2 Milliarden sind natürlich erstmal ein ordentlicher Batzen, der da gefordert wurde. Ich meine, mich ehrlich gesagt überrascht diese neue Anklage überhaupt nicht, auch weil ja der initiale Case für XRP hat sich ja erstmal auf vor einige Jahre zurück quasi schon bezogen. Also das war ja auch eher so zurückblickend, dass man jetzt eben als SEC eigentlich sagt, so ja, unabhängig was da rauskam, ist jetzt irgendwie eine andere, auch nochmal eine andere Situation. Ihr habt ja einfach weitergemacht, dementsprechend verklagt man euch nochmal. Also ich bin mir sicher, Ripple wird wieder kampfbereit sein, wie auch Uniswap und wie auch in der Vergangenheit und bin da wirklich gespannt, wer da im Endeffekt letztendlich da auch Recht bekommt und einfach insgesamt für mich ganz klar, die USA braucht einfach einen ganz klaren Rechtsrahmen und den hat sie halt heute nicht. Das sind ja auch das, was viele Stablecoin-Companies letztendlich bemängeln und ja, das ist wirklich so ein bisschen wilder Westen. Also ich wünsche mir wirklich, dass da eine Regulatorik bald kommt, ähnlich wie wir sie in Europa auch haben, wobei das sicherlich durch die US-Wahl jetzt vermutlich nicht kurzfristig kommt, zumindest meine 5 Cents.
Ja, und es gibt ja generell so zwei Wege, um Recht sich etablieren zu lassen. Einer ist halt so top-down, wie wir es jetzt so auf gewisse Weise in der EU erleben mit der MiCA. Ja, der Regulator überlegt sich einfach, was das Innovationsbestreben in der Wirtschaft und andererseits den Schutz der Konsumenten halt ausbalanciert. Und ich glaube, hier sind wir in der EU auf einem guten Weg. Der andere Weg zur Rechtsfindung ist halt so bottom-up, also Case Law. Wir sehen hier einen Case nach dem anderen, den die SEC lostritt, versus Grayscale, versus Ripple, versus Coinbase, versus Kraken. Und die Richter sprechen dann ihre einzelnen Urteile und diese Puzzleteile setzen sich dann zusammen zu dem Recht, das halt gilt. Und es muss jetzt ständig verhandelt werden, was ist denn ein Investment Contract? Was ist denn genau das Mandat der SEC? Und es ist halt einfach für alle wirtschaftlichen Akteure mega mühsam, immer abzuwarten, Revisionen andere Urteile abzuwarten. Und diese Unklarheit führt halt dazu, dass die USA zunehmend Wettbewerbsvorteile verliert. Und ich bin froh und auch gespannt, wie dann die MiCA greifen wird. Die geht ja am 30. Juni dann live.
Ja, und ein weiterer Fall, und der wirklich sehr bezeichnend sein wird für die weiteren Klagen der SEC an weitere Centralized Exchanges vor allem, ist die Klage gegen Coinbase. Ja, denn hier wird nach vorläufigem Richterurteil dieser Prozess eben fortgesetzt. Also, nochmal kurzer Rückblick. Die SEC hat ja bereits im vergangenen Jahr Coinbase verklagt und jetzt gibt es den ersten Rechtsspruch eines New Yorker Bundesgerichts. Und hier entschied die Richterin, dass die SEC, also die Börsenaufsichtsbehörde in Amerika, ausreichend Argumente vorgebracht habe, die Hinweise geben, dass Coinbase als nicht registrierte Wertpapierbörse und auch Clearinghouse tätig sei und demnach das Verfahren fortgeführt werden sollte. Das heißt, sie gibt der SEC Recht. Ja, die SEC hat also in erster Instanz schon mal einen Sieg erlangt, wo also feststeht, es gibt genügend Gründe, dass sie eine unregistrierte Wertpapierbörse und Clearinghouse betreibt.
Wobei, Manu, dieser Etappensieg ja eigentlich nur ist, ne, ihr dürft weitermachen im Prozess. Ne? Also es ist jetzt kein Outcome von der Klage, sondern nur, ihr müsst die Klage jetzt nicht einstellen, oder?
Ja, es gilt schon so als erster großer Erfolg, dadurch, dass halt eine Richterin wirklich feststellt, dass die Hinweise substanziell sind und dass es hier also sich wirklich lohnt, weiter in dem Prozess zu machen. Ja, und es wurde so interpretiert, als dass das wirklich ein erster großer Sieg der SEC ist. Und das belegt sie eben auch durch viele konkrete Dinge. Und es geht konkret um das Staking-Angebot von Coinbase, sowie eben aber auch das Angebot des Handels von 13 ganz spezifischen Token, die als Wertpapier eingestuft wurden. Und das betrifft dann natürlich auch andere zentrale Kryptobörsen, die in Amerika ansässig sind. Interessanterweise die Anklage, dass die Coinbase Wallet Wertpapier Brokerage darstellt, die wurde fallen gelassen. Ja, also da heißt es, da gibt es nicht genügend Argumente. Und vielleicht noch ein ganz interessanter Auszug aus dem Urteil der Richterin. Da sagt sie, wenn ein Kunde ein Token auf der Plattform von Coinbase kauft, erwirbt er nicht nur einen Token, der an und für sich wertlos ist, sondern er kauft sich in das digitale Ökosystem des Tokens ein, dessen Wachstum notwendigerweise an den Wert des Tokens gebunden ist. Ja? Und das sei also der Grund, warum diese Token als Wertpapier eingestuft werden. Ja? Wenn man diesen Token kauft, dann geht man davon aus, dass dieses Ökosystem wächst, was dann eben so stark an diesen Token gebunden sei. Ja? Also jetzt geht es hier aber wirklich nur ganz konkret um 13 spezifische Token. Und demnach wird die Klage jetzt in 2024 weitergeführt und die bisherigen Feststellungen können, wie gesagt, aber wirklich als Sieg für die SEC angesehen werden. Diese 13 Token sind Securities und das Staking-as-a-Service-Angebot von Coinbase ist ein konkreter Investment-Contract, wo also hier eigentlich ein Wertpapier-Tatbestand vorliegt, der auch durch die SEC beaufsichtigt werden sollte. Und das ist natürlich, wie schon gesagt, ein Rechtsspruch, der auch für alle anderen zentralen Kryptobörsen in den USA große Auswirkungen haben wird. Und da gibt es einen sehr spannenden, detaillierten Artikel zur SEC-Klage gegen Ripple, Terraform und vor allem aber auch Coinbase. Den verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Ich habe den mal gelesen, ich bin den mal durchgegangen und das war wirklich sehr interessant, was da alles analysiert wurde und dargestellt wurde und welche Auswirkungen das auf die amerikanische Kryptoindustrie haben könnte. Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, nur unzureichend Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode. Ja, das mal als kurzen Ausflug noch in die 2 Cases. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch weiter in den weiteren Block. Wir haben noch was zu Stablecoins mitgebracht, Michi, oder?
Ja, genau. Lassen wir mal den regulatorischen Frust hinter uns und bringen ein bisschen positives Sentiment hier in die Diskussion, nämlich bezüglich Stablecoins. Also dieses positive Sentiment kommt daher, dass zwei große Finanzakteure, einerseits kryptonativ, andererseits traditionell, neue US-gedeckte Stablecoins lancieren möchten. Also es wurde angekündigt. Dann sehen wichtige Finanzakteure großes Wachstumspotenzial für Stablecoins. Was wir auch erleben im Space ist, dass auch außerhalb des Krypto-Ökosystems Stablecoins zunehmend Akzeptanz erfahren, also wenn man so möchte in der Realwirtschaft. Und dieses ganze positive Sentiment findet auch noch statt, obwohl es regulatorische Herausforderungen insbesondere in Europa gibt. Ja, aber so viel zum großen Bild. Zoomen wir mal ein bisschen rein in diese positiven Nachrichten. Und zwar erstens zu den neuen Stablecoin-Angeboten. Wie gesagt, einerseits kryptonativ, da wäre Ripple, also das Unternehmen hinter der XRP-Blockchain, das einen US-Dollar-Stablecoin auf dem XRP-Ledger und Ethereum starten möchte. Aber auch ein zweites Haus, ein traditioneller Finanzakteur, nämlich Nick van Eck, der Sohn des Investmentmanagers Jan van Eck, hat 12 Millionen US-Dollar eingesammelt, um den Agora US-Dollar-Stablecoin zu starten. Ja, also ich denke, die haben ja auch ihre Business Cases gerechnet und obwohl der Markt eigentlich schon relativ gesättigt ist, scheint da so viel Wachstum drin zu stecken, dass da noch Platz ist für weitere Akteure. Und wie komme ich da drauf, dass der Stablecoin-Markt groß ist und schnell wächst? Ja, Ripple hat sich eben diese Business Case-Überlegungen gemacht und schätzt den Markt so ein, also momentan hat der Markt einen Umsatz von 150 Milliarden US-Dollar, aber der soll bis 2028 voraussichtlich auf 2,8 Billionen US-Dollar steigen. Das heißt, das antizipierte Wachstum ist so groß, dass da Platz für weitere Player zu sein scheint, die jetzt ja hier von diesen kryptonativen Unternehmen wie Ripple, aber auch von traditionellen Finanzhäusern wie Van Eck wahrgenommen wird, respektive diese anzieht. Und bis jetzt waren wir ja quasi nur im Krypto-Ökosystem unterwegs. Ein weiterer positiver Indikator ist, dass Stablecoins jetzt auch eine zunehmende Akzeptanz in der Realwelt erleben, wenn man so möchte. Denn Telegram, auf dem wir vermutlich alle unterwegs sind, wird es jetzt ermöglichen oder hat es schon ermöglicht, Tether's USDT für Zahlungen für die rund 900 Millionen Nutzer weltweit anzubieten. Sie ziehen dafür die Ton-Blockchain heran. Und ja, das ist natürlich massiv, ne? Wenn man jetzt auf einmal in einer Messaging-App Geld wie eine Nachricht mittels Stablecoin verschieben kann, dann ist das genial. So sollte Payment oder Zahlung ja eigentlich sein, so einfach wie eine WhatsApp- oder Telegram-Nachricht. Übrigens ein Trend, den wir ja aus China schon kennen, wo das eigentlich schon länger der Fall ist, dass Messengers auch für Payments verwendet werden. Und der zweite realwirtschaftliche Treiber ist PayPal, denn PayPals internationaler Zahlungsarm Xoom unterstützt jetzt auch PayPal Stablecoin USDP, um schnellere grenzüberschreitende Überweisungen zu ermöglichen.
Wichtiger Punkt, sorry Manu, vielleicht nur ein Satz, dass bei Xoom wirklich die Transaktion und die Conversion von PYUSD, dem Stablecoin von PayPal in USD, kostenfrei letztendlich möglich ist. Also das heißt, da startet man auch mit sehr, sehr, sehr kompetitiven Angeboten und deswegen ist es total schön zu sehen, da eben nicht nur die Projections von Ripple zu haben, dass der Stablecoin-Markt total stark wächst, werden wir sehen, ob es stimmt oder nicht, sondern halt auch wirklich diese Real-Life-Anwendungen zumindest mehr und mehr sehen. Ich finde, dafür sind es wirklich zwei sehr, sehr gute Beispiele und bin mir sicher, dass da noch mehr dazukommen wird, hoffentlich auch in Europa, wo wir durch die MiCA halt dann auch die rechtliche Klarheit jetzt dann in den nächsten Monaten quasi dann haben.
Was ich bei der Meldung zu dem Telegram, zu der Telegram-Adoption so interessant finde, also Telegram hatte ja einen riesigen ICO gemacht und hatte ja dann dieses Ton-Network auch gestartet, auf dem jetzt dieser Stablecoin ausgegeben werden soll. 2020 wurde dann announced, dass sich da Telegram zurückzieht, vor allem eben auch, weil die SEC mal wieder geklagt hat. Und dann wurde auch der geplante Gram-Token oder der native Crypto-Coin auf diesem Netzwerk gar nicht gestartet. Und dann hat so ein unabhängiges Netzwerk die Weiterentwicklung mit aufgenommen, die aber sicherlich immer noch sehr nah an dem Telegram-Team sind. Und somit wird jetzt dieser Telegram-Prozess auf diesem Ton-Network dargestellt, was von Telegram mal entwickelt wurde, jetzt eigentlich offiziell nicht mehr von Telegram supported wird, aber dennoch nutzt jetzt Telegram diese Tonnen Blockchain, wo dann Tether ausgegeben werden soll. Ja. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant als Hintergrund, aber ich glaube, das lässt sich nicht bestreiten, dass das eine riesige Meldung ist, dass man hier Tether dann über Telegram nativ übertragen werden kann. Leider ist es Tether, was ja jetzt nicht der transparenteste und ja aus meiner Sicht bestgeeignetste Stablecoin wäre. Aber ja, bin gespannt, wie sich das durchsetzt.
Ja, was natürlich auch zu erwähnen ist, wenn wir jetzt schon bei Stablecoins sind, ist, dass es zu Delistings kommt. Und zwar für europäische Nutzer. Der Hintergrund dafür sind die nannten MiCA-Vorschriften. Konkret hat die Kryptobörse OKX Tether USDT-Handelspaare für europäische Nutzer jetzt vor der MiCA-Frist am 30. Juni delistet. Ich vermute, es liegt daran, dass die Kosten, um die regulatorische Compliance herzustellen, einfach zu hoch sind. Ja, man hat halt hier abgewägt, was würde uns das kosten, MiCA-compliant zu werden, und hat sich dann entschlossen, das gar nicht erst anzupacken. Es ist natürlich gut für potenzielle neue Emittenten oder für Stablecoin-Anbieter, die den europäischen Markt adressieren, da jetzt natürlich ein Stück Angebot wegbricht und anderweitig bedient werden kann. Spannend ist halt, ob andere Kryptobörsen reagieren werden. OKX ist meines Wissens die viertgrößte. Spannend wird dann, wie die anderen Kryptobörsen reagieren.
Ja, hat man sicher aus Risikoabwägungsgründen gemacht, wie du es gesagt hast, Michi, ne? Weil ich meine, Tether hat ja gefühlt, oder USDT für Europa, ich würde es nicht sagen, ein bisschen aufgegeben, aber es geht im Endeffekt darum, es wird in Asien super viel genutzt. Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch, dass man sich als Tether da die entsprechenden Lizenzen rund um die Stablecoins erholen wird, und deswegen ist es natürlich eine Vorsichtsmaßnahme, die aus meiner Sicht ziemlich weise vorausschauend ist, dann USDT zu delisten, und würde vermuten, dass es, je näher wir jetzt diesem MiCA-Startdatum kommen, auch mehr Börsen in die Richtung gehen werden und langfristig vermutlich auch müssen, wenn Tether die entsprechenden Lizenzen eben nicht hat.
Genau, und abschließend noch, weil wir schon beim Stichwort Tether sind, Tether kündigt eine Umstrukturierung an, und zwar in 4 Divisionen, 3 davon sind quasi neu. Und das Ziel ist dabei, einfach breiter oder breitere Sektoren im digitalen Asset Space zu bedienen. Diese 4 neue Divisionen werden dann sein: Tether Finance, kennen wir schon. Tether Finance verwaltet eben den US-Dollar Tether Stablecoin. Aber dann gibt es noch Tether Power, Tether Data und Tether Edu für Education. Tether Power soll die Investitionen ins Bitcoin Mining verwalten. Tether Data konzentriert sich dann auf strategische Investitionen in Technologie, insbesondere aktuell natürlich künstliche Intelligenz, ein heißes Thema im Technologiemarkt. Und Tether Education bündelt dann die bisherigen Bildungsinitiativen, die ja eigentlich alle Kryptohäuser so mit sich treiben, weil wenn insbesondere im Retailmarkt oder wenn generell keine Education stattfindet, dann kann auch keine Adoption stattfinden. Gut, damit schlage ich vor, ziehen wir einen Schritt weiter und schauen mal so, was im Tokenized Deposits Bereich los ist.
Und da hat sich auch noch einiges ergeben. Wir berichten ja da immer mal wieder drüber, dass natürlich auch traditionelle Banken sich überlegen, wie sie Blockchain nutzen können. Wir hatten in der vergangenen Episode ja auch Peter Großkopf da, der da auch dazu sehr viel Insights gegeben hat, wie sie mit der neuen Bank planen, Blockchain zu nutzen. Und das geht alles so ein bisschen in dieselbe Richtung, inwieweit man wirklich Blockchain in Kernbankprozesse für Kontoführungssysteme nutzen kann und eben auch, um Zahlungen zu prozessieren und orchestrieren. Und da gibt es das Regulated Liability Network, darüber haben wir schon immer wieder besprochen. Die gehen im UK, also in England, jetzt in eine zweite Phase. Dann hat der BIS Innovation Hub in der Schweiz das Projekt Agora angekündigt, was letztlich das Konzept des Unified Programmable Ledgers testen soll. Und ganz interessant, ein bestehendes Netzwerk, JP Morgan Coin, auf der Onyx-Blockchain von JP Morgan, die sind jetzt in Kyriba integriert. Kyriba ist so ein Treasury-Management-System, was es also ermöglicht, JP Morgan-Kunden jetzt über Kyriba direkt an die JP Morgan Coins letzten Endes Zahlungen zu instruieren. Also eine tiefere Integration in die Treasury-Systeme zu ermöglichen. Ja, fangen wir mal mit dem RLN an, mit dem Regulated Liability Network-Konzept. Wir haben da ja schon häufig, wie gesagt, drüber diskutiert oder berichtet. Das umfasst letzten Endes drei unterschiedliche Geldarten, tokenisierte Einlagen, Tokenized Deposits und dann aber eben auch eine Wholesale CBDC für Settlement und in der Zukunft möglicherweise auch regulierte Stablecoins. Und der grundsätzliche Gedanke ist eben, dass man hier in einer Wholesale CBDC, also Zentralbankgeld, dann diese privaten Gelder auch settlen kann. Und dieses Konzept wurde in einem Piloten oder Proof of Concept in England und auch in Amerika bereits getestet mit unterschiedlichen Tech-Vendoren. Und die Zentralbanken, also die Bank of England und die Fed, haben da als Observer teilgenommen. Und hier geht man jetzt eben in eine zweite Runde in England. Da sollen drei Anwendungsfälle getestet werden, die eher im Retail-Bereich unter anderem angesetzt sind, also Betrug bei Online-Käufen durch bedingte Zahlungen zu verringern, die bei Lieferung der Ware automatisch dann getätigt werden, also ein Delivery versus Payment in der Realwirtschaft, dann die Übertragung von Immobilien, da partnert man auch mit einem spezifischen Unternehmen, was auf R3 Corda dann läuft, und dann eben aber auch noch DVP-Prozesse von digitalen Anleihen. Und da sind eigentlich alle großen britischen Banken beteiligt, also Barclays, Citi, HSBC, Lloyds, NatWest, aber auch Nationwide, Santander und Standard Chartered, aber auch Mastercard und Visa und UK Finance und EY managen das Projekt. Quant stellt die Technologie, Hyperledger Besu, aber auch R3 ist mit dabei. Also ganz spannend, da geht man weiter. Und das Konzept vom RLN ist eigentlich sehr ähnlich zu diesem Konzept von dem Unified Ledger von der BIS. Und die plant also jetzt hier dieses Jahr auch einen Piloten zu starten, ganz spezifisch auf grenzüberschreitende Zahlungen fokussiert. Ja. Und was die gemacht hat, das ist sehr beeindruckend. Die hat da wirklich 7 Zentralbanken aus der ganzen Welt zusammengetrommelt und möchte da eben mit vielen globalen relevanten Geschäftsbanken dann eben auch dieses Konzept testen, indem man auf einer gemeinsamen Infrastruktur Zahlungen in tokenisierten Einlagen und eben Wholesale CBDCs abwickelt, die dann für das Settlement genutzt werden sollen. Und es gleicht konzeptionell erstmal diesem RLN-Ansatz, den wir gerade diskutiert haben. Aber was mir noch nicht so ganz klar ist, ob wirklich Blockchain oder ein Distributed Ledger Netzwerk genutzt wird. Und wer ist da dabei? Die Banque de France im Namen des Eurosystems für den Euro, Bank of Japan für den japanischen Yen, Bank of Korea, Bank of Mexico, die Schweizer Zentralbank, die Bank of England, aber eben auch die Federal Reserve of New York sind da dabei. Und gerade letztere ist sicherlich ein großer Erfolg, dass hier auch der US-Dollar Teil dieses Projektes. Und das ist mit Sicherheit das bisher umfassendste Projekt aus dem öffentlichen und Privatsektor, wo die beiden Bereiche zusammengebracht werden und dann eben neue Technologien für die Abwicklung von grenzüberschreitenden Zahlungen zu testen. Also sehr, sehr spannend, was da passiert. Da werden wir sicherlich weiter dranbleiben. Und dann zu guter Letzt sicherlich Bedingung für die Adoption im Unternehmensbereich von solchen Blockchain-basierten Einlagenkonzepten, wie gesagt, die Integration in ein Treasury-Management-System, hier am Beispiel JP Morgan Coin of Onyx in Kyriba. Ja, Treasury-Management-Systeme, das sind Systeme, die genutzt werden, um Unternehmen mit Banken zu verbinden und dann eben auch Services und Dienstleistungen für Payments anzubieten. Bevor das möglich war, mussten also die Unternehmen sich letztlich direkt eben an eine API von JP Morgan anschließen. Und jetzt hat sich praktisch die Global Payments API von JP Morgan in Kyriba integriert und ermöglicht dann eben allen Kyriba-Nutzern, die auch JP Morgan-Kunden sind, Zahlungen und Zahlungsstatusse in Echtzeit, wie aber auch untertägige Kontoauszüge und Guthaben-Updates direkt über Kyriba abzufragen. Und das ist also sicherlich auch ein weitreichender Schritt, da vorher, wie gesagt, das nicht so direkt möglich war über solche TMS-Systeme. Und Kyriba hier jetzt also die Welt des JP Morgan Coins eben allen Kyriba-Nutzern, die eben aber auch bei JP Morgan Kunde sind, eröffnen. Also drei spannende Meldungen im Bereich. Wir bleiben weiter dran.
Ich finde es schon verrückt, was aktuell alles in diesem ganzen Payments-Bereich passiert, ne? Also irgendwie, man ist so mittendrin, wie der Payment-Space in 10 Jahren, 20 Jahren ausschaut. Also es passiert so viel, Retail, CBDC, Wholesale, Stablecoins, Tokenized Deposits, Crypto, DeFi, you name it. Also ich hatte gerade so einen Moment, wo ich mal irgendwie rausgezoomt habe und mir gedacht habe, wow, das ist schon echt verrückt, was da für News reinkommen und über ja, welche Art von Projekten wir inzwischen reden, auch die Global Reach. Also ja, macht echt Spaß, da so ein bisschen mittendrin zu sein.
Jonas, absolut. Und besonders gilt das aus meiner Sicht für die letzte News, die Manu so gut vorgestellt hat, nämlich Kyriba. Wir haben schon lange hier im Podcast darüber geredet, dass, und das ist ja eigentlich auch unsere exakte Nische, ja, die traditionelle Finanzwelt und die Kryptowelt zusammenwachsen muss. Das haben wir so auf konzeptioneller Ebene alle viel verstanden, aber jetzt passiert's. Jetzt wachsen quasi traditionelle Geschäftssysteme wie Treasury Management und die Blockchain zusammen, hier auf ganz operativer Ebene. Und das ist ein Bereich, an dem ich unbedingt dranbleiben will und mich dann in Zukunft auch mal fragen möchte auf Ihrem Podcast, wie sprechen die denn genau miteinander? Treasury Management System ist ein Beispiel, aber auch in der Realwirtschaft haben wir zum Beispiel ERP-Systeme für die Abwicklung von anderen Geschäftsprozessen. Und ja, die Frage wird immer sein, wie können die wirklich zusammengestöpselt werden, auch technologisch? Und ich finde es mega schön zu beobachten, dass es jetzt hier so mutig gemacht und gebaut wird.
Ist doch schön, die Episode mit guten News zu beginnen und mit einem schönen Ausblick und guten News zu beenden. Aber bevor wir einen Strich drunter machen, lass uns nochmal in unsere Fundstücke schauen. Vielleicht Manu an dich als erstes. Was hast du mitgebracht?
Hey, ich habe ein ganz interessantes Papier von der ESMA mitgebracht. Das ist die Europäische Wertpapieraufsicht. Und in diesem Bericht stellt sie dar ihre Analyse globaler Kryptomärkte und eben den Einfluss dieser globalen Kryptomärkte auf EU. Und das kann sicherlich auch mit der Verabschiedung und Inkrafttretung der MiCA verbunden werden. Spannende Insights zu Marktkapitalisierung und Handelsvolumen, die sich weiterhin vor allem auf Bitcoin, USDT und ETH konzentrieren. Nur 20-30% der Transaktionen werden in Fiat-Währungen abgewickelt, die meisten eben gegen Stablecoins. Als On- und Off-Ramp-Währung ist es vor allem natürlich weiterhin der US-Dollar, aber auch der südkoreanische Won. Euro spielt hier bisher keine Rolle. Und das Handelsvolumen ist also weiterhin extrem konzentriert auf wenige Kryptobörsen. 10 Börsen wickeln etwa 90% der Trades ab. Und die größte allein, das ist Binance, auf die entfällt fast die Hälfte des weltweiten Handelsvolumens. Ja. Das heißt also, wenn euch da die Details nochmal interessieren, zum aktuellen Stand der Kryptomärkte kann ich diesen Bericht durchaus empfehlen. Ist kurz und knapp geschrieben und gibt nochmal gute Insights.
Danke, Manu. Digitalgelddickicht ist meine Empfehlung oder mein Fundstück. Es ist ein Podcast und der behandelt ein bisschen mehr die gesellschaftlichen Aspekte der digitalen Transformation des Finanzsektors. Ist in Seasons, wie man es von Netflix so schön kennt, organisiert. Und die erste geht eben um digitales Geld. Ist auch ein bisschen Eigenwerbung, denn der Jonas und der Manuel kommen da auch sehr schön in Interviews vor. Und auch diese Episoden sind, oder gerade diese Episoden sind besonders gut geeignet für alle, die so ganz neu zu dem Thema kommen. Was euch auffallen wird, ist, dass die Episoden extrem gut aufbereitet und produziert sind. Also es ist fast gar nicht mehr das klassische Podcast-Format, wo drei Jungs wie hier zum Beispiel ja relativ entspannt drüber reden, sondern das ist halt wirklich hochwertig produziert und oder noch hochwertiger als bei uns. Und das kann ich euch sehr ans Herz legen, hier nochmal den Rundumschlag durch den Crypto-Space zu machen.
Danke, Michi. Und da vielleicht auch ein Kommentar noch dazu. Eine Podcast-Episode, da waren wir tatsächlich gar nicht beteiligt, Manu und ich, war tatsächlich zum Thema Regulatorik rund um digitalen Euro. Also wie dieser ganze Gesetzgebungsprozess jetzt funktioniert, weil das ist ja wirklich komplex. Und wer was sagt von politischer Seite und Ähnliches, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Also wenn ihr da auch so ein bisschen nerdig wie wir unterwegs seid und da total interessiert seid, ist die Episode aus meiner Sicht besonders interessant, weil da eben Einblicke geschert werden und auch das aufbereitet wird, wie ich es in der Form bislang nirgends irgendwo gefunden habe. Also da wirklich auch nochmal Kudos an den Podcast.
Ja, auch von mir Shoutout an Caroline, gerade die letzte Episode. Ich würde die sogar Leuten empfehlen, die gar nicht am digitalen Euro interessiert sind, sondern eher an den Prozessen der Gesetzgebung an der EU und verstehen wollen, wie das läuft, weil auch das ist wirklich hervorragend aufbearbeitet. Sehr gut.
Ja, Absolut, Kudos. Super, dann genau, was ich heute mitgebracht habe, ich habe tatsächlich einen Brief mitgebracht, und zwar einen Brief, wieder ESMA, heute zweimal ESMA in den Fundstücken, an die EU-Kommission, das Parlament und den Rat, wo es im Endeffekt darum geht, nach einem Jahr ein Fazit zu ziehen zum DLT-Pilotregime, was ja 2023 gestartet wurde. Muss man sagen, bislang ist das Interesse hier relativ mau, also wird auch gesagt, relatively slow uptake, und da werden im Endeffekt auch ein paar Aufforderungen an die EU-Kommission mitgegeben, was man doch jetzt tun könnte und sollte, um so ein bisschen das Interesse weiter zu pushen. Dementsprechend nicht so lang, zweiseitiger Brief. Wenn ihr da Interesse habt, lest euch den gerne mal durch, weil man da einiges auch rausziehen kann hinsichtlich, wie sich das Pilot-Regime entwickelt hat und wo jetzt aktuell eben auch der Schuh letztendlich noch drückt und was man noch verbessern kann.
Ja, danke euch für die Fundstücke. Bleibt uns noch das Outro. Wir würden uns super freuen, wenn ihr neben dem Zuhören auch mit uns interagiert. Das Ganze auf Social Media, nämlich LinkedIn, Twitter, Telegram und YouTube. Und da könnt ihr teilen, liken, abonnieren und kommentieren. Ja, die Community rund um den Podcast wächst und wächst. Und ich beobachte es immer wieder, dass Fragen in unserer Telegram-Gruppe gestellt werden und dann zügig entweder von uns oder von anderen Community-Mitgliedern kompetent beantwortet werden. Ja, ich glaube, das bereichert uns alle hier im deutschsprachigen Space. Und das ist unsere Einladung, dazu zu kommen. Mehr über uns findet ihr auf der Webseite bfrr.de. Schaut vorbei, informiert euch und Dankeschön fürs Dranbleiben und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke auch. Ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.